Liebe Freunde, die meisten Menschen interessiert bloß eins. Was muss ich machen, damit ich was vom Leben habe? Klar, jeder will was vom Leben haben. Ich auch. Das ist eine wichtige Frage. Aber es ist nicht die wichtigste Frage. Denn das Leben, von dem wir alle so gerne was haben wollen, das hat ja eines Tages für uns ein Ende. Ganz egal, wie weit du es in deinem Leben bringst, am Schluss endest du unter allen Umständen in einer sehr bescheidenen Holzkiste. Und die sieht von der Seite des Verbrauchers aus gesehen sogar ziemlich schmucklos aus. Und da geht's dann eben husch husch zu den Würmern oder hui durch die Esse vom Krematorium. In spätestens 90 Jahren ist keiner von uns mehr auf dieser Erde, da sind wir alle schon gegangen. Trotz dieser Vergänglichkeit des Lebens ist für jeden von uns die Chance des ewigen Lebens da. Das ewige Leben geht nie zu Ende. Das geht auch durch den Tod nicht kaputt. Das hast du, wenn du an Jesus glaubst. Und erst wenn du das ewige Leben hast, da hast du wirklich was von diesem Leben. Da geht das eigentliche Leben erstmal richtig los. Deshalb heißt die wichtigste Frage nicht, was muss ich tun, damit ich was vom Leben habe, sondern was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe. Mit dieser Frage kommt einmal einer zu Jesus. Lukas Evangelium Kapitel 10. Meister, sagt er zu Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Wie gesagt, die Frage ist gut, schlecht ist bloß, dass sie gar nicht ernst gemeint ist. Denn der Typ, der hier so fromm fragt, der ist nicht ehrlich. Erstens kennt er die Antwort schon und zweitens mal ist er gar nicht bereit, die Antwort zu akzeptieren. Der fragt nicht, um eine Antwort zu erhalten, sondern er fragt, um sich zu unterhalten. Er möchte gerne mit ein paar fulminanten Geistesblitzen vor den Leuten imponieren, möchte mal mit dem berühmten Rabbi Jesus ein Streitgespräch führen, möchte mal zeigen, was er für ein Diskussionsredner ist. Also einer von den frommen Schwätzern, wie sie sich auch in vielen kirchlichen Kreisen heutzutage niedergelassen haben. Das sind die mit der Diskutierwut, die diskutieren bis zum Umfallen über alles. Die hinterfragen alles, die stellen alles in Frage und kommen nie zum richtigen Ergebnis. Das sind die Leute, von denen die Bibel sagt, sie haben die Seuche der Fragen und Wortklauberei. Sie haben zerrüttetes Sinne. Sie haben den Schein von Frommen, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit kennen sie nicht. Sie lernen pausenlos und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Also wie gesagt, so ein Typ, der kommt zu Jesus und man merkt ihm an, dass er sich was darauf einbildet, dass er so ein hochgebildeter, tief religiöser Mensch ist. Er lässt die Leute so richtig spüren, dass es seine Meinung ist, ich gehöre nicht zu den Typen, die so von den Plattheiten des Alltages reden. Ich unterhalte mich über höhere Dinge. Mich interessieren höhere Werte. Ich rede vom ewigen Leben. Gibt ja auch unter euch welche, die sich einbilden, sie wären was Besseres, weil sie in die Kirche gehen. Ihr kommt euch erhaben vor über die Plattheiten der Materialisten, weil ihr euch mit was Höherem beschäftigt und kapiert gar nicht, dass die Echtheit eures Glaubens nicht in den Höhen eurer Diskussionen entschieden wird, sondern in der dicken Luft unten auf der platten Erde, im Alltagsleben. Solchen Leuten ist bloß zu helfen, wenn man sie aus ihren Höhen runterholt, auf dem platten Boden der Tatsachen, dorthin, wo es um Taten geht. So macht Jesus mit seinem Gesprächspartner. Als der zum geistlichen Höhenfluch ansetzt, da zwingt Jesus ihn zu einer theologischen Bauchlandung. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Jesus fragt zurück, wie zu so einem Schuljungen, ne? Was steht in deiner Bibel geschrieben? Wie liest du da? Unser Männchen, der hat in der Konfirmandenstunde gut aufgepasst. Wie aus der Pistole geschossen, spult der brav die Antwort runter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Kräften und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bravo, sagt Jesus. Das hat du fein gemacht. Krieg du eine Einzelreligion. Du bist in Ordnung. Deine Antwort stimmt, genauso wie du sagst, ist es. Und nun, sagt Jesus, Vers 28, und nun tue das. und dann wirst du leben. Damit ist für Jesus das Gespräch schon gelaufen. So einfach ist das. Die Antwort auf die wichtigste Frage des Lebens, die ist ganz einfach. Liebe Gott und deinen Nächsten und tu das. Das ist alles. Das kann jeder verstehen. Das kann jeder tun. Aber gerade davor, vor dem Tun, will sich unser Mann ja drücken. Und deshalb flüchtet er sich in die Diskussion. Denn er weiß ganz genau, solange noch diskutiert wird, besteht noch nicht die Gefahr, dass man arbeiten muss. Also fängt er an, die einfachen Worte von Jesus zu problematisieren. Da sind wir uns natürlich einig. Jesus sagt doch, Nächstenliebe muss sein, klarer Fall. Was wäre unsere Welt ohne Nächstenliebe? Bloß Nächste gibt es ja nun eine ziemlich viele, große Menge. Also frage ich dich jetzt, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Mit dieser Zusatzfrage kommt er sich mächtig schlau vor, weil er Jesus damit zu einer neuen Diskussionsrunde zwingt. Aber nun ist ja Jesus nicht auf den Kopf gefallen. Der lässt sich ja von unsereinem nicht auf die Schippe nehmen. Statt sich einzulassen in eine Diskussion über das Thema, wer ist mein Nächster, erzählt Jesus eine Geschichte. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Es ist eine der berühmtesten Geschichten aus der Bibel. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Lukas Evangelium Kapitel 10. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn die Räuber. Sie rissen ihm die Kleider vom Leib, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Kirchendiener. Er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und machte ihm einen Verband. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am anderen Tage gab er dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Mann antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, geh hin und mach's genauso. Die Frage ist also nicht die Frage, die der Mann gestellt hatte. Wer ist mein Nächster? Sondern die Frage ist, wem bin ich der Nächste? Solange du nämlich noch so fragst, wer ist mein Mitmensch, wer ist mein Nächster, da wirst du immer welche finden, von denen du sagst, der nicht. Das ist ein Unmensch, der ist ein Untermensch, oder das ist ein unwürdiger Mensch, oder vielleicht ein unwichtiger Mensch. Der ist vorbestraft, der ist faul, der ist politisch unzuverlässig, der ist versoffen, der stinkt, der ist doch selber schuld an seinem Schicksal. Solche Leute wie der, die haben keinen Anspruch auf Mitmenschlichkeit, jedenfalls keinen Anspruch auf mich, auf meine Hilfe, auf meine Zeit, auf meine Menschlichkeit. Siehst du, um zu verhindern, dass du von einem einzigen Wesen auf dieser Erde sowas sagst, dass du von keinem Menschen dieser Erde sagen kannst, der ist nicht mein Mitmensch. Deshalb dreht Jesus die Frage, wer ist mein Mitmensch, um. In die Frage, wem bin ich Mitmensch? Wem bin ich der Nächste? Mit anderen Worten, du selber bist der Nächste. Du kannst nicht in deinem Leben da sitzen wie in so einem Wartezimmer, wo du zuguckst, wie die Leute reinkommen, wo du sie beurteilst und wo du wartest, bis einer kommt, dem du vielleicht Nächster sein könntest. Mit dieser Geschichte hier vom barmherzigen Samariter, da reißt Jesus die Tür zum Leben auf und er schreit, der Nächste bitte. Und er erwartet, dass du aufstehst und dass du losgehst dass du handelst. Jetzt bist du dran. Der Nächste, bitte. Der bist du. An dieser Stelle ist nun das Beispiel fällig von der alten Frau im vierten Stock, die gar krank im Bette liegt und der du eigentlich die Hausordnung machen müsstest, oder von dem alten Mann, der sich nicht über die Straße traut, wegen der vielen Autos, und den du eigentlich am Arm nehmen und über die Straße führen müsstest. Diese Beispiele, die haben wir alle in vielen Predigten schon so oft gehört, dass wir schon gar nicht mehr hinhören. Und das hat zur Folge, dass in unserer Stadt viele alte Menschen, die gar nicht mehr krauchen können, ihre Hausordnung selber machen müssen, und viele ältere Bürger, die dem Verkehr auf der Straße nicht mehr gewachsen sind, eben überfahren werden. Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho, die gibt es nicht nur in Palästina. Die führt quer durch die ganze Welt, quer durch Karl-Marx-Stadt, quer durch dein Leben. Die wird von uns allen benutzt. Es fragt sich inzwischen bloß, ob wir uns nur um die Opfer zu kümmern haben oder ob es nicht an der Zeit ist, die Straße selber umzubauen. Im vorigen Jahrhundert, da sind die Kirchen an den vom Kapitalismus ausgebeuteten Massen einfach vorbeigegangen. Und da erschien dann auf der Bildfläche ein barmherziger Samariter. Das war ein Jude. War einer mit einem großen schwarzen Bart und mit der spitzen Zunge. Einsame Spitze war dessen Zunge. Das war ein Kommunist. Das ist der Karl Marx gewesen. Und er hat gesagt, wenn man den ausgeplünderten Arbeitermassen wirksam helfen will, da genügt nicht ein bisschen persönliche Barmherzigkeit und Almosen geben, sondern dann muss das ganze System geändert werden. Recht hat er gehabt. Barmherzigkeit auf Privatbasis genügt heute in unserem Zeitalter nicht mehr. Das genügt nicht mehr, immer nur von dem alten Opa am Straßenrand zu reden. Die Straße selber muss umgebaut werden. Das genügt nicht, einzelne Opfer zu verbinden. Die Banden müssen unterbunden werden, die Menschen überfallen mit ihren Forderungen, die Menschen totschlagen mit ihren Parolen, die den Menschen ihre Persönlichkeit rauben, ihre freie Meinung abwürgen, ihr Gewissen demontieren, die Zeit stehlen, die Menschenrechte mit Füßen treten. Das genügt nicht, einzelne Opfer zu versorgen. Es muss dafür gesorgt werden, dass die politischen und wirtschaftlichen Systeme abgeschafft werden, die Opfer produzieren. Am Straßenrand der modernen Zivilisation, da verkommen heute Millionen von Menschen. Ich habe gestern gelesen, voriges Jahr, also 1980, da wurden 122 Menschen geboren auf unserer Erde. Und jedes zehnte dieser vor einem Jahr geborenen Kinder ist bereits schon wieder tot. An den Folgen des Hungers gestorben. Am Straßenrand der modernen Zivilisation verkommen Millionen von Menschen, die von diesem politischen und wirtschaftlichen System systematisch fertig gemacht werden. Und das muss dafür gesorgt werden, dass wir eine Welt kriegen, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Sicherheit für alle. Und dazu sind gesellschaftliche Organisationen und Aktionen nötig. Dazu ist zum Beispiel auch der Staat nötig. Aber das genügt nur nicht, sich bei dem Gedanken zu beruhigen, der Staat kümmert sich schon um alles. Wir haben die SVK, wir haben die Krankenhäuser. Wenn es gar nicht klappt, haben wir noch die innere Mission. Jedenfalls haben wir öffentliche Einrichtungen. Und für die Pflege der Kranken und der Alten und Beschädigten, da gibt es genug offizielle Stellen, da brauche ich mich persönlich nicht mehr drum zu kümmern. Und genau das ist falsch. Ich will das an dem Beispiel deutlich machen, um das es uns in diesem Jahr besonders geht, also an dem Beispiel der Behinderten. Jeder weiß, dass für die Behinderten in unserem Land viel getan wird. Und jeder weiß, dass für die Behinderten in unserem Land noch lange nicht genug getan wird. Du musst dir bloß mal von einem Rollstuhlfahrer erzählen lassen, was losgeht, wenn der mal mit der Eisenbahn verreisen will. Der fährt im Gepäckwagen, wo die Fahrräder und die Hühnerkörbe befördert werden. Und auf eine Toilette kann der weder in der Eisenbahn noch auf irgendeinem Bahnhof gehen. Unsere öffentlichen Gebäude mit ihren imposanten Treppen und nicht vorhandenen oder nicht funktionierenden Fahrstühlen, die sind für die Behinderten einfach nicht vorbereitet. Unsere Straßen mit ihren Bordkanten, die sind für Behinderte überhaupt nicht passierbar. Das genügt nicht, die Behinderten mit Rollstühlen zu versorgen. Die Straßen müssen auch so gebaut werden, dass die mit den Rollstühlen darauf fahren können, eine Kreuzung überqueren können, ohne umzukippen. Das muss mal, gerade heute am Tag des Eisenbahners und am Tag der Werktätigkeit des Verkehrswesens, mitgesagt werden. Wir dürfen nicht aufhören, dass wir im Namen der Geschädigten von unserem Staat verlangen, dass er mehr tut für die Behinderten. Das ist die eine Seite. Und wir dürfen nicht aufhören, im Namen Gottes von uns selber zu verlangen, dass wir mehr tun für die Beschädigten. Im Gegenteil, je perfekter die Institutionen sind, umso mehr brauchen die Behinderten unser Herz, unsere Barmherzigkeit. Ich kenne einen Behinderten, der würde leidenschaftlich gerne hierher an diesen Gottesdienst kommen. Aber da müsste ihn ja jemand mit dem Auto abholen. Und weil ihn keiner mit dem Auto abholt, da kann er eben nicht hier sein. Hat er Pech gehabt. Ich bewundere das ja, wie ihr nun jeden Gottesdienst aller 4 Wochen hier 6.000 Mark und noch mehr spendet für die Behinderten. Das ist eine enorme Leistung. Aber das schmeckt mir nicht, dass ihr so selten einen Behinderten mit hierher bringt. Ich will das Geldopfer, das ihr bringt, nicht runterspielen. Ich sage, es ist eine enorme Leistung, das soll euch erstmal einer nachmachen, so viel Geld aufzubringen für andere Leute. Aber Freunde, eins ist Fakt, 5 Mark sind leichter geopfert als eine Stunde Zeit, die man braucht, um einen Behinderten hierher und wieder nach Hause zu fahren. Das genügt nicht, wenn ihr euer Geld für eure Mitmenschen gebt, wenn ihr euch aber über eure Mitmenschen wegsetzt, die unmittelbar vor eurer Nase leben. Ihr benehmt euch wie jener Kapitän, der mit seinem Schiff Lebensmittel für die hungernden Massen nach Indien bringt. Der fährt an einer kleinen Insel vorbei, am Ufer steht ein zerlumpter, unrasierter und ausgemergelter Mann und der winkt wie ein Kaputter. Ein Passagier sagt zu dem Kapitän, was hat's denn mit dem, warum fuchtelt der so? Sagt der Kapitän, weiß ich auch nicht. Aber jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, macht er das gleiche Theater. Das ist heute große Mode, dass wir mit Volldampf an denen, die uns durch irgendwelche Zeichen und wenn es nur ihre Gegenwart ist, zu erkennen geben, wir brauchen dich, dass wir an denen vorbeifahren, vorbeimarschieren. Das ist große Mode geworden, dass sich alle möglichen Leute mit allen möglichen Leuten solidarisch erklären, mit den Ausgebeuteten, Unterdrückten, um ihre Freiheit kämpfen und so weiter. Das ist alles gut und schön. Und es gibt ja auch Situationen, in denen Protest und Solidaritätserklärung die einzig mögliche und nötige Hilfe sind. Aber im Normalfalle, da genügen bloße Erklärungen eben nicht. Der barmherzige Samariter aus unserer Geschichte, der hat sich ja auch nicht mit Spruchband und Sprechtüte neben den Verunglückten gestellt und gesagt, ich fordere die Abschaffung des Bandenwesens. Sondern er ist zu dem Mann hingegangen, er hat sich in den Staub gebückt, er hat sich die Finger schmutzig und blutig gemacht, er hat ihn auf sein Reittier gehoben, er hat ihn verbunden, er hat für ihn Geld ausgegeben, er hat seine Zeit hingegeben, er hat ihm geholfen. Jesus hat sich auch nicht bloß vom Himmel runter mit uns solidarisch erklärt. Das hätte denen ja nichts gekostet. Sondern er ist vom Himmel runtergekommen, ist mit uns solidarisch geworden. Das hat ihn sein Leben gekostet. Solidaritätserklärungen sind billiges Gerede. Wenn sie nicht durch persönlichen Einsatz und durch eine persönliche Tat wirklich in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ich habe was gegen die Leute, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit sich möglichst lautstark mit den Armen und Elenden in den entferntesten Winkel der Erde solidarisch erklären und die Armhunde und die elenden Typen vor der eigenen Haustüre geflissentlich übersehen. Die vor lauter welthistorischen Perspektiven den Nächsten, den Nächstliegenden nicht mehr sehen. Gerade in der Kirche sind heute Leute, die in den herrlichsten Tönen von Menschlichkeit, von Mitmenschlichkeit reden, dass einem die Ohren davon dröhnen. Aber wenn es darauf ankommt, praktisch Mitmenschlichkeit zu üben, da wird es aber sehr peinlich still. Die Heime und Krankenhäuser für die hirngeschädigten Kinder und die alten Leute, die schreien heute nach Mitarbeitern. Aber es finden sich zu wenig junge Menschen, die solche Berufe wählen. Die sind alle unterwegs auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho, auf der Straße nach dem Glück, nach dem Einkommen, nach dem Vorwärtskommen, nach dem besseren Lebensstandard, in eine neue, bessere, schönere Welt. Und manche beruhigen ihr Gewissen. Die geben Solidaritätserklärung ab. Manche schicken Pakete mit Klamotten in kirchliche Heime. Manche geben Geld für die Aktion Brot für die Welt. Ist alles schön und gut. Aber es taugt nichts, wenn gleichzeitig der Mitmensch links liegen gelassen wird. Und damit bin ich nun wieder bei dem berühmten kirchlichen Paradebeispiel bei der alten Oma im vierten Stock, die sich ihre Kohlen eben nicht mehr alleine hochholen kann. Vielleicht habt ihr keine alte Oma in eurem Haus, dann ist es vielleicht eine junge Mutter, die mit ihren vier Kindern nicht mehr zurechtkommt, die auf der Strecke geblieben ist. Vielleicht gibt es in eurer Straße keinen Behinderten, der ohne fremde Hilfe eben nicht mehr auf die Straße kann. Aber vielleicht gibt es ein Kind, das die anderen einfach an den Rand gedrückt haben. Was weiß ich, die Welt ist doch voll von Menschen, von Nächsten, denen du ein barmherziger Samariter sein kannst. Und wenn du keinen findest, dem du zum barmherzigen Samariter werden könntest, zum Nächsten, zum Mitmenschen, dann kann das nur daran liegen, dass du Jesus noch nicht als deinen barmherzigen Samariter gefunden hast, als deinen Lebensretter erkannt hast. Denn der wahre barmherzige Samariter, das ist Jesus selber. Und seine Aufforderung, barmherzig zu sein, die funktioniert bloß, wenn du ihm dein Herz gibst. Ohne persönlichen Glauben an Jesus, da wird's mit der Barmherzigkeit nichts. Aber wenn du wirklich begriffen hast, dass Jesus dich liebt, da wirst du sozusagen automatisch barmherzig. Da brauchst du nicht einen Pfarrer, der dir eine halbe Stunde lang erklärt, dass du und zu wem du barmherzig sein müsstest. Und deswegen mache ich jetzt auch Schluss. Ich komme mir allmählich selber schon vor wie so ein Schriftgelehrter, der die einfachen Worte von Jesus nun umständlich problematisiert. Ich habe sowieso schon lange den Eindruck, dass die Kirche aus der einfachen Lehre von Jesus ein viel zu kompliziertes Lehrgebäude gemacht hat. Ich könnte über diesen Text vom barmherzigen Samariter noch stundenlang predigen. Aber ich finde, meine Predigt ist schon viel zu lang gewesen. Und überhaupt, was soll's wirklich? Wir problematisieren viel zu viel. Bei Jesus ist das alles viel einfacher. Es ist umwerfend einfach. Der beendet seine Geschichte mit dem Satz, geh hin und mach's genauso. Das ist doch wirklich klar genug.